So, einen wunderschönen guten Morgen noch einmal. Hoffentlich ist euch das auch schon einmal so gegangen, dass ihr einen Abschnitt in der Bibel gelesen habt, vielleicht auch einen Brief, und ihr habt ihn auf einmal mit ganz anderen Augen, mit ganz anderen Ohren gehört, mit ganz anderen Augen gelesen und ganz anders verstanden, weil der Text in euer Leben hinein gesprochen hat. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir Gottes Wort so auslegen können und uns hinlegen können, wie wir das möchten, sondern es zeigt einfach, wie viel in Gottes Wort steckt. Und dass es eben oft auf unsere Perspektive ankommt, das auch richtig zu verstehen. Was meine ich damit? Wenn wir zum Beispiel Passagen in Gottes Wort lesen über das Leiden, Probleme zu haben, Schmerzen zu haben, Krankheiten. Wenn das ein junger Mensch liest, dem noch nie was wehgetan hat, der liest es ganz anders als jemand, der Tag für Tag sich mit Schmerzen auseinandersetzen muss. Oder wenn wir die Anweisungen lesen für Ehepaare oder für Vater und Mutter, für Söhne und Töchter, dann liest sich das vielleicht auch ganz einfach. Aber warte, bis du verheiratet bist. Oder warte, bis du Kinder hast. Und dann auf einmal wird das Wort, was du liest, lebendig und manchmal auch schwierig. Wir schauen uns heute den Brief an Philemon an, den Paulus an Philemon geschrieben hat. Und diesen Brief kann man aus verschiedener Perspektive aus lesen. Aus der Perspektive des Empfängers, Philemon, der diesen Brief von Paulus erhalten hat. Oder auch aus der Perspektive eines der Überbringers, nämlich Onesimus, von dem auch in dem Brief die Rede ist. Oder aus der Perspektive des Absenders, nämlich Paulus. Paulus teilt Philemon seine Wünsche mit. Und es ist gut zu überlegen, was haben die für eine Beziehung zueinander? Wer ist Paulus für Philemon? Wer ist jemand ganz Wichtiges für dich in deinem Glaubensleben? Wer hat dich zu Christus geführt? Wen schätzt du ganz besonders? Und wenn ich mir dann überlege, dass so eine Person schreibt mir einen Brief, dann ist das erstmal ein ganz besonderer Brief und ich höre sehr gut zu. Und wenn ich dann ein Anliegen mitgeteilt bekomme, ich bitte dich darum, dann ist es mir auch ein Anliegen, diesem zu entsprechen. In dem Brief an Philemon, da geht es nicht um einen intellektuellen Glauben, der getrennt ist vom täglichen Leben. Es geht nicht um Rituale, die man hinter sich bringt. Der Brief an Philemon enthält keine theoretischen und theologischen Diskussionen, die keine echte Bedeutung haben, sondern für alle Beteiligten war die gute Botschaft etwas ganz Reales, etwas zum Anfassen, ein Teil ihres Lebens. Und so offenbart uns dieser kurze Brief einen wunderbaren Einblick in ein Leben, das von der guten Botschaft geprägt ist. Und die grundlegende Botschaft ist, Frieden herzustellen unter den Menschen. Und kann es praktischer werden als das? In diesem kurzen Brief gibt es keinen umfangreichen Lehrteil, sondern es geht um das Wesentliche, um den Kern, um das Leben als Christ. Und so ist dieser Brief eigentlich die beste Auslegung. Er zeigt nämlich die praktische Anwendung der frohen Botschaft im Alltag. Was bedeutet das eigentlich? Und wenn wir diesen Brief lesen, darüber nachdenken, dann sehen wir uns einigen grundlegenden Fakten gegenüber, ganz einfachen Begriffen und praktischer Anwendung. Natürlich sind Lehrfragen wie die Inspiration der Schrift, die Menschwerdung Gottes, die Versöhnung mit Gott durch Christus, das ist unverzichtbar und das muss verstanden werden. Aber Philemon zeigt uns, wie wir diese Lehren umsetzen, wie wir sie leben. Und wenn du wirklich wissen möchtest, was es bedeutet, nicht nur am Sonntagmorgen ein Christ zu sein, sondern auch am Montag und am Dienstag und Mittwoch und den Rest der Woche, dann ist dieser Brief auch für dich wichtig. Schauen wir uns gemeinsam einige Beobachtungen an, die uns zeigen, dass das Evangelium, dass die frohe Botschaft praktisch werden muss in meinem Leben. Gehen wir einmal grob durch für die, die den Brief an Philemon jetzt nicht so vor Augen haben. Es ist ja nur eine Seite, lässt sich ruckzuck lesen. Aber was ist der Hintergrund? Paulus, der selbst im Gefängnis sitzt, der schreibt, ich bin ein Gefangener Christi. Und Timotheus, er schreibt an Philemon und ihn bezeichnet er als Geliebten und Mitarbeiter und an Apphia, die Schwester, und Archippus, den Mitkämpfer und die Gemeinde, die in dem Hause von Philemon ist. Er grüßt sie und dankt und sagt, natürlich bete ich für euch. Und ich bin so dankbar, dass ich so viel Gutes von euch höre, von dem Glauben, den ihr lebt. Und dann kommt Paulus zu dem Wesentlichen des Briefes. Und er sagt, eigentlich könnte ich dir schreiben und dir einfach sagen, das sollst du tun. Aber das tut Paulus nicht. Paulus drückt aus, dass er ist alt. Er ist im Gefängnis. Und er möchte auch gar nicht, dass Philemon etwas tut, weil er es ihm gezwungenermaßen sagt, das musst du jetzt tun. Nein. Er legt ihm Onesimus, dessen Name nützlich bedeutet, ans Herz. Und Onesimus war ein Sklave, der Philemon weggelaufen war. Und im ersten Jahrhundert waren die Sklaven keine Personen. Das war eine Sache. Wir wissen keine Details, ob Onesimus ein gutes Leben hatte, dass er ein Haussklave vielleicht war, der die Kinder erzogen hat und eigentlich keinen Grund zur Beschwerde hatte. Oder ob er jemand war, der ganz viel arbeiten musste und darum weggelaufen ist. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass im ersten Jahrhundert derjenige, der Sklaven hatte, er hatte die uneingeschränkte Macht über sie. Und stell dir vor, du hast eine Reihe von Sklaven und es läuft einer weg und der kommt dann wieder zurück. Was machst du dann mit ihm? Nimmst du ihn wieder auf und sagst, ach, war gar nicht so schlimm, ist ja schön, dass du wieder da bist. Was denken dann die anderen Sklaven? Oder was denken die anderen, die um dich rum wohnen und Sklaven haben? Wie gehst du mit dieser Situation um? Oder Onesimus, der, wenn er zurückgeht, eigentlich mit dem Schlimmsten rechnen muss, dass er vielleicht am Leben bleibt, aber schwer geschlagen wird, ganz schwer bestraft wird. Wenn ich mich in diese Lage versetze, Paulus sagt dann zu mir, Onesimus, du musst zurückgehen. Moment mal, geht eigentlich gar nicht. Aber, dass Paulus ihm das sagt, dass Onesimus darauf hört und dass er tatsächlich zurückgeht, das sagt uns sehr viel über die Beziehung und über das Wesen des Evangeliums, die frohe Botschaft. Und so ermahnt also Paulus den Philemon in diesem Brief, Onesimus aufzunehmen Und nicht nur als einen Sklaven, sondern als einen Bruder. Und er sagt ihm auch, wenn er dir was vorenthalten hat, natürlich seine Arbeitskraft oder vielleicht hat er ihm auch etwas geklaut, rechne es mir an. Und wieder dieser Gedanke, jemand, den du schätzt oder dem du wirklich etwas schuldest. Und ich denke, wir alle schulden denjenigen, die uns zu Christus geführt haben, die uns von Christus erzählt haben, die uns belehrt haben, wir sind ihnen etwas schuldig. Und wenn so jemand dich um etwas bittet, wie reagierst du? Und so sicher ist Paulus nämlich auch. Er schreibt ja, da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben. Und ich weiß, du wirst auch mehr tun, als ich dir gesagt habe. Solch ein Vertrauen hat Paulus zu Philemon. Welch eine Beziehung. Und er hofft, dass er auch bald zu ihm kommen kann. Was steckt dort alles drin? An praktischen Verhaltensweisen auch für uns. Wir können aus diesem Brief erkennen und lest ihn einfach in Ruhe nochmal auch zu Hause. Wir können erkennen, dass ein gelebtes Christsein, das bedeutet nicht nur, ich gehe sonntags wohin oder schalte mich wozu und dann ist mein Gottesdienst für diese Woche erledigt. Tut mir leid, das ist kein gelebtes Christsein. Das ist nicht das, was wir in Gottes Wort finden. Das hat mit Christsein relativ wenig zu tun. Was wir in dem Brief an Philemon sehen, ist praktische christliche Liebe. Praktische christliche Liebe. Und zumindest drei Aspekte dieser Liebe können wir sehen. Denn diese Liebe, die bindet uns zusammen in eine Gemeinschaft. Wenn wir lesen, dass Paulus am Anfang ja schreibt, nicht nur er schreibt den Brief, sondern auch Timotheus, der Bruder, er schreibt an Philemon, den Geliebten und an den Mitarbeiter und Mitkämpfer und die Gemeinde, die in deinem Haus ist. Das ist eine Gemeinschaft, das ist Familie. Das ist ein Körper, wie Paulus auch im Korintherbrief schreibt. Da gehört einer zum anderen. Und wenn er in Vers 12 dann schreibt, ich habe Onesimus zu dir zurückgeschickt, ihn, das ist mein Herz. Was drückt er dann für eine Wertschätzung Onesimus gegenüber aus? Und in Vers 16, wenn er dann sagt, ja, nimm ihn auf als einen geliebten Bruder. Und diese Gemeinschaft und diese Liebe, die gibt Kraft und Freude und Trost. Daran soll man uns erkennen. Daran soll man Christen erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Gelebte, praktische Liebe. Freut euch miteinander. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Das ist praktische Liebe und Gemeinschaft. Und diese Liebe erbaut uns, wie er auch schreibt, wie Paulus schreibt in Vers 7, dass er viel Freude und Trost hatte. Warum? Wegen dieser Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Anscheinend fanden die Christen im Hause von Philemon Ermutigung und Stärkung und Trost. Und das hat Paulus wieder gestärkt. Das ist praktische christliche Liebe. Und diese Liebe, die nimmt ohne Bedingungen an. Das impliziert auch, wer dort war im Hause von Philemon, der wird mit auferbaut. Und das sind drei Aspekte dieser Liebe, nämlich Gemeinschaft und die Erbauung, die Ermutigung und die Annahme. Das soll Nachfolger Christi auszeichnen. Und das erfordert viel Kraft und viel Einsatz. Und es ist so einfach, das zu vernachlässigen. Aber diese Aspekte, die muss ich ausleben, damit die frohe Botschaft in meinem Leben wirklich real werden kann. Also dass man merkt, ja, Gott verändert mich. Das Wort hat Bedeutung für mich. Das ist wirklich mein Maßstab. Und hier ist mir aufgefallen, oh, habe ich mir gedacht, vorsichtig, Rüdiger, vorsichtig. Wie ist das denn mit meinen Vorstellungen? Nicht, dass ich jetzt meine Vorstellung, wie jetzt diese Aspekte der Gemeinschaft oder der Annahme, der Erbauung, wie die auszusehen haben, dass ich die nicht, so wie ich das verstehe, auf alle übertrage. Was meine ich damit? Ich bin eher ein Frühaufsteher. Aber wenn ich dann denken würde, also wer nicht morgens um 6 in seiner Bibel liest, also das kann nichts werden an dem Tag. Naja, andere, die werden vor 10 Uhr morgens nicht richtig wach und die sind bis abends 12 vielleicht aktiv. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht denke, nur wie ich jetzt versuche, mein Christsein zu leben, dass das für andere genauso sein muss. Oder auch mit der Gemeinschaft. Es gibt einfach auch Menschen, die gehen nicht so gern aus dem Haus. Dem einen reicht, 1-2 Mal in der Woche Gemeinschaft zu haben. Und der andere hätte am liebsten jeden Tag Gemeinschaft. Und das ist manchmal schwierig, nicht wahr? Der zweite Punkt ist das praktische, freiwillige Dienen. Das, worauf Paulus hier hinweist, wo er doch sagt dann in Vers 9 im Philemon, ich bitte dich doch vielmehr um der Liebe willen als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Er bittet ihn. Und warum? Weil er in Vers 14 auch sagt, ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Das soll freiwillig sein. Und manchmal brauchen wir ein ganz klein bisschen, wir brauchen Ermutigung, etwas zu tun. Aber es soll schon freiwillig sein. Manchmal geht mir das so, erst kommt das Handeln und dann die Motivation. Und manchmal warte ich so auf die Motivation und komme nicht zum Handeln. Und manchmal, und da sind wir auch wieder unterschiedlich. Aber wie hat Jesus uns das vorgemacht? Möchte ich ein paar Verse lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 24 bis 27, als es nämlich wieder einmal darum ging, wer ist der Größte? Lukas 22, 24 bis 27. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nation herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende? Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Jesus Christus, der Einzige, der Grund dafür gehabt hätte, zu sagen, ich brauche euch nicht zu dienen, ich habe keine Sünde getan, ich gebe alles hin für euch. Und er sagt, ich bin in eurer Mitte wie der Dienende. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wie schwer mir das manchmal fällt, zu dienen, und ich führe mir das vor Augen, dann bin ich sehr beschämt. Jesus gründete ein Königreich, dessen Einwohner bereit sein würden, die niedrigsten Positionen zu besetzen und deren Kraft in Demut gefunden würde. Und der Erfolg wird nicht daran gemessen, andere zu kontrollieren, sondern sich anderen unterzuordnen. Und Paulus und Philemon dienten anderen. Und mit ihrer dienenden Einstellung, da wurde die Herrschaft Jesu sichtbar in ihrem Leben. Und da ist noch etwas. Gelebtes Christsein zeigt Vergebungsbereitschaft. Philemon hatte alle Rechte, Onesimus zu bestrafen. Aber Paulus bat Philemon, Onesimus zu verzeihen. Vielleicht hätte er das sowieso getan, das wissen wir nicht. Aber anscheinend konnte Paulus Philemon gut einschätzen. Und er wusste, ob sein Herz wirklich Gott gehört. Denn sonst hätte er Onesimus eigentlich in den sicheren Tod geschickt oder in eine furchtbare Bestrafung. Und das sagt auch etwas aus über die Beziehung zwischen Philemon und Paulus, über den Glauben, von dem der eine wusste, wie der andere ihn wirklich lebt. Kennt ihr auch so solche Geschwister oder die, die ihr sehr schätzt, wo ihr denkt, ja, dorthin könnte ich Onesimus schicken und ich weiß, sie würden auch mehr tun. Oder seid ihr so ein Philemon? Und wir lesen diese Vergebungsbereitschaft und auch die Bereitschaft, sich unterzuordnen. Wir sehen das in Philemon und in Onesimus, sich unterzuordnen. Und gibt es etwas Praktischeres im Christsein eben als Vergebung und sich unterzuordnen? Und als Jesus selbst am Kreuz hing und sie verteilten seine Kleider, sie warfen das Los darüber, was sagte unser Herr? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In der Situation, in der Stunde, er vergibt. Und so, Carsten hatte vor rund 3 Jahren auch über den Philemon-Brief gepredigt und einer der wichtigsten Punkte war dann, es ist, als wenn Jesus auch zu uns selbst, zu mir spricht, wenn irgendjemand etwas dir schuldet oder dir ein Unrecht getan hat, dann rechne es mir an. Aber bedenke, dass du dich mir schuldest. Und ist es nicht so? Ich schulde Christus alles. Und er hat für meine Sünden bezahlt. Und wenn dann jemand zu mir kommt und denkt an das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, was mir vergeben ist, und dann kommt jemand, der mir etwas Kleines schuldet, wie kann ich dann unbarmherzig sein und sagen, ach, ich kann dir nicht vergeben, oder? Das gelebte Christsein braucht und muss die Vergebungsbereitschaft zeigen. Und das ist nicht immer einfach. Aber wir können Gott dort um Hilfe bitten. Und wenn uns das schwerfällt, das zu Gott bringen und sagen, mir fällt das schwer, nimm diese Last von mir, denn das belastet uns, wenn wir nicht vergeben können, das belastet uns, das vergiftet uns, das macht uns krank. Und das können wir alles Gott überlassen und ihm geben. Und das gelebte Christsein, das pflegt auch die Anbetung mit Geschwistern. Wie Paulus ja schreibt, der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Da gab es eine Versammlung. Und es waren schwierige Umstände. Wir lesen aus dem Kolosserbrief, der zur gleichen Zeit überbracht wurde von den gleichen, von Tychikus, Onesimus und was alles für Probleme gab. Aber im Hause von Philemon, da gab es Ermutigung und Trost und Auferbauung. Und das brauchen wir. Das brauchen wir. Nicht, dass es uns geht wie dieser Pflanze, die ich nicht gegossen habe. Sorry. Die letzten Wochen. Und was ist, wenn uns Gemeinschaft fehlt, das ist wie wenn uns das Wasser fehlt, jede Woche wieder. Und dann lassen wir alles hängen. Wenn wir keine Gemeinschaft pflegen, wer erinnert uns denn daran, was Christsein bedeutet? Wer fragt uns, wie ging es dir in der Woche? Wir sollen die Versammlung nicht verlassen. Im Hebräerbrief lesen wir das. Und warum auch? Wir wollen uns auch gegenseitig ja, wir sollen aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wer tut das denn sonst in unserer Umgebung? Und wir sehen auch, dass das gelebte Christsein sich Gottes Vorhersehung unterwirft. Paulus schreibt, dass das in Vers 15, denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Paulus weiß das nicht genau, aber er sagt vielleicht. Und was sagt er? Es ist doch alles in Gottes Hand. Und Gott weiß doch, wie es uns geht, wo wir sind und wie er uns gebrauchen kann und wie er uns gebrauchen möchte. Und wie Paulus auch aus dem Gefängnis schreibt im Philipperbrief 1,12, wo er dann ja Zeugnis gibt: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Wie würde es mir gehen, wenn ich im Gefängnis sitze? Dann würde ich wahrscheinlich denken, ja, jetzt kann ich ja auch nichts mehr machen. Jetzt bin ich total nutzlos. Und jetzt ist vorbei mit meinem Dienst. Aber Paulus hat genau das Gegenteil erlebt und sagt, meine Umstände, weil Gott sind doch meine Umstände egal. Gott kann uns überall gebrauchen. Und Paulus hat er im Gefängnis gebraucht. Zur Förderung des Evangeliums hat sich das entwickelt. Und wenn man dann begreift, Paulus war auf der Rückreise nach Jerusalem. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte 21. Und der Prophet sagt dann zu ihm, was auf ihn alles wartet und Gefangenschaft. Und alle sagen, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Tu das nicht. Er sagt, der Wille des Herrn geschehe. Der Wille des Herrn geschehe. Und Jakobus schreibt das auch. Was sollen wir sagen? Wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wir sollen nicht einfach meinen, ja, ich mache meinen Plan, den ziehe ich durch. Ich will ihn versuchen. Ich will einen Plan machen, aber ich vertraue auf Gottes Führung, dass er mich gebraucht und dass ich versuche, mit seinem Wort zu sehen, ja, in welche Richtung möchtest du mich jetzt führen? Und ich kann nun mal vieles nicht verstehen, weil ich das ganze Puzzle nicht sehe. Ich fahre wie im Nebel, ich fahre wie auf Sicht. Ich sehe den nächsten Leitpfosten gar nicht. Aber Gott sieht es und Gott hält mich in der Hand. Und das ist nicht nur gelebtes Christsein, das ist eine großartige Botschaft. Weil das viel Last nimmt. Ich darf mich sicher fühlen in seiner Hand. Und wir sehen das auch in diesem Brief, dass es Respekt bedeutet, ein Christ zu sein. Respekt jedem gegenüber. Ob jetzt ein Sklave? Nein, er ist ein geliebter Bruder, wenn er in Christus ist. Und natürlich, das gelebte Christsein praktiziert und führt zur Weitergabe der frohen Botschaft. Wenn Paulus für Philemon auch betet, die Verse 4 bis 6, ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich vor deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das uns im Hinblick auf Christus ist. Dieser Liebe und Glauben, der ist wirksam geworden, der geht hinaus, der bleibt nicht nur im Haus, der bringt andere mit hinein. Und wir sehen, wie Paulus betet. Und wer kann ohne Beten als Christ überhaupt bestehen? Und wir sehen, dass gelebtes Christsein Frieden stiftet. Was war das für ein Konflikt, in dem Paulus sich befand? Da ist jetzt, er hat Onesimus zu Christus geführt. Onesimus ist Christ geworden. Aber die Sklaverei, die war noch nicht abgeschafft. Was sollte er tun? Und dann hat er ihn zurückgeschickt und er wusste, was ist das für ein Konflikt? Für Onesimus, aber auch für Philemon. Und was lesen wir? Was hat Jesus gesagt? Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und so bittet er Philemon für sein Kind, das er gezeugt hat in den Fesseln, für Onesimus. Friedensstifter sein. Und es gibt leider auf dem Weg zwei Stolpersteine, die mir aufgefallen sind. Und der erste Stolperstein auf dem Weg zu diesem praktischen, gelebten Christsein, der erste Stolperstein, das bin ich. Das bin ich, mein Blick auf andere. Wenn ich überlege, ja, ich tue ja, was ich kann, aber die anderen, wenn die mal in die Puschen kommen würden, wozu nützt das Schauen auf andere? Hat Gott nicht mir und dir einen Auftrag gegeben, das sollst du tun? Und dann gucke ich auf andere, will ich mich eigentlich beklagen oder will ich mich selbst in einem guten Licht darstellen, damit ich meine Fehler übersehen kann oder meine Lieblosigkeiten? Glaube ich etwa, dass Gott das nicht alles weiß? Gott weiß doch, wie ich ihm diene. Und Gott weiß um meine Fehler. Und wie geht Gott mit mir um? Wie geht Gott mit mir um? Geduldig, barmherzig, gnädig. Wie groß ist seine Geduld mit mir? Unglaublich. Und wie oft beklagt sich Gott bei mir? Und ist Gott etwa nur in meinem Leben am Werk oder nicht auch in dem Leben meiner Geschwister? Also, komme ich zum zweiten Stolperstein. Und der zweite Stolperstein bin wieder ich. Das ist etwas, was, vielleicht geht es euch da auch an der einen oder anderen Stelle auch mal so. Was ist mit meinem Wert vor Gott? Was denkst du, was du für einen Wert für Gott hast? Wisst ihr, der Brief an Philemon bedeutet das Ende der Sklaverei. Der Brief an Philemon bedeutet das Ende der Sklaverei. Aber nicht der physischen Sklaverei. Sondern wer in seinem Herzen befreit worden ist, der muss auch nicht mehr mit der Mentalität eines Sklaven leben. Und leider leben viele Christen mit der Mentalität eines Sklaven und verstehen nicht, wer sie in Christus sind und sind daher noch in ihrem Inneren gebunden in was ich tun muss und wie ich sein soll, damit Gott mich liebt. Und das ist nicht die frohe Botschaft. Sondern die frohe Botschaft ist, Gott liebt mich mit meinen Fehlern und ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Aber wenn wir lesen, was Jesus doch schreibt in der Bergpredigt von den Vögeln, wie er sich um sie kümmert und unser himmlischer Vater ernährt sie doch oder die Lilien auf dem Feld, wie sind sie bekleidet? Und Gott kümmert sich. Was sagt das über unseren Wert für Gott? Oder wenn Petrus schreibt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Christen sind Gottes Eigentum, das er liebt und schätzt. Und Gott gibt uns, was wir brauchen. Und Gott sei Dank, nicht immer das, was wir uns wünschen. Und die Frage an mich ist eben auch, bin ich bereit, Gott zu dienen, auch wenn ich vieles nicht verstehe, wenn ich das große Ganze nicht sehe? Wie groß ist mein Vertrauen, ihm wirklich zu folgen? Und wie sehe ich meinen Wert vor Gott? Sehe ich meinen Wert als ganz klein, weil meine Kraft so klein und schwach ist? Mein Wert ist so groß, dass Gott Christus aufs Kreuz hinaufbrachte, dass er ihn ans Holz hing, dass er gekreuzigt würde, wegen meiner Schuld. Und diesen Wert habe ich vor Gott, dass er seinen Sohn gab. Und das fällt mir immer wieder schwer, das wirklich anzunehmen. Und das ist doch etwas, was mich befreit innerlich und was Onesimus befreit hat, sodass er nicht mehr innerlich ein Sklave war, sondern dann konnte er zurückgehen und konnte dienen. Ja, ich möchte uns dazu einladen, dass wir in der Bibelstunde eine Predigt-Nachbesprechung machen und über dieses Thema sprechen. Wie geht es uns mit unserem praktischen Christsein, mit unserem praktischen Dienen, mit der Liebe? Wann fühlen wir uns geliebt von Geschwistern? Wodurch fühlen wir uns ermutigt und erbaut, dass wir das teilen können und lernen können? Und ist es nicht, wir erleben das doch immer wieder, dass unser Körper, wie wunderbar das ist und alles zusammenwirkt. Und so ist es doch erstaunlich, dass vielleicht mancher telefoniert gerne und Gott kann ihn gebrauchen und der andere geht lieber zu jemandem hin oder schreibt einen Brief oder betet und so wirkt eben alles auch zusammen. Ja, das Christsein muss lebendig, also es muss gelebt werden, damit es wirklich lebendig ist. Und so eifrig, wie ich am Sonntag zur Anbetung gehe, soll ich eben auch am Sonntagnachmittag Gott dienen und auch am Montag, Dienstag und so weiter. Ich gehe auch nicht morgen zur Arbeit und wenn ich nach Hause komme, bin ich danach ein Christ, sondern ich bin ein Christ und gehe zur Arbeit. Ich bin ein Christ und gehe einkaufen. Wenn wir jetzt dann nachher nach Hause gehen, dann könnte uns ja auch jemand fragen, na, seid ihr durch mit dem Gottesdienst? Naja, die Anbetung ist dann beendet. Aber mit unserem Gottesdienst sind wir noch lange nicht durch. Denn unser Leben ist ein einziger Gottesdienst. Und ihr Lieben, ich möchte mein Handeln und mein Leben als Christ hinterfragen und mich von Gott gebrauchen lassen. Und wie ist es mit dir? Amen. Und wer sich davon überwältigt fühlt, von diesen ganzen Punkten, und ich fühle mich auch davon ein Stückchen überwältigt, dann sei dir und mir gesagt, Gott ist geduldig und er weiß, wo wir stehen. Und es ist immer ein Schritt nach dem anderen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beisammen sind und darüber auch sprechen. Was macht mir Schwierigkeiten? Dass wir voneinander lernen, von denen, die schon 10 Schritte weiter sind. Aber dass man eben auch sagen kann, das fällt mir so schwer, es ist mir irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist denn der erste Schritt? Und in der Bibelstunde am Mittwoch lesen wir den 1. Korintherbrief, haben 1. Korinther 13 gelesen. Wenn wir mit der Liebe anfangen, das Größte und Wichtigste, und dann Schritt für Schritt gehen. Gott weiß, wo wir stehen, er kennt unser Herz. Und ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.